Deshalb ist es eigentlich auch nicht verwunderlich, dass so jemand wie Guy Chambers, der nicht nur für Robbie Williams produziert hat, mittlerweile sagt, was er in Sachen KI gesehen hat, das macht ihm alles ziemlich viel Angst. Und es kann im Prinzip jeder daherkommen und einen Prompt eingeben und die Musik, die rauskommt, wird relativ nett sein. Und auch wenn ich den Text dafür brauche, wird der Text entsprechend relativ gut sein. Dem kann man eigentlich nichts hinzufügen. Guy Chambers hat da meines Erachtens recht.
Generative KI schreibt mindestens passable Songs, sie macht mindestens passables Radio und überhaupt, sie schlägt weiterhin hohe Wellen und die Entwicklung steht wohl auch immer noch eher erst am Anfang. Das ist mal sicher. Aus passabel kann da ganz schnell auch mal mehr werden in den nächsten Monaten und Jahren. Das weiß auch Medienwissenschaftler Professor Dr. Klaus Goldhammer, den wir da gerade gehört haben. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Forschungs- und Beratungsgruppe Gold Media GmbH und die hat vor kurzem eine Studie veröffentlicht, die sich mit dem Einfluss von generativer KI auf die Musikbranche beschäftigt. Die ist ja mindestens, ja, verwandt mit der Medienbranche, würde ich sagen. Und es gibt viele Verbindungen und Parallelen. Und auch dort ist, wie in den Medien, KI natürlich das Thema Nummer eins zurzeit. Damit wollen wir uns in dieser Folge beschäftigen. Genauso wie mit der Frage, wie eigentlich Futuri, das Unternehmen, das vor über einem Jahr in der Radiobranche den KI-Stein mit Radio GPT so richtig ins Rollen gebracht hat, wie die auf die aktuellen Entwicklungen schaut. Dazu habe ich für den Podcast im Rahmen der Radio Days Europe mit Aaron Callahan gesprochen, President Enterprise Partnerships bei Futuri Media. Jetzt geht's los.
This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
Mein Name ist Luca Schöne und ich begrüße euch zu dieser Folge von This is Media Now. Bevor ihr im zweiten Teil, also später, den Talk mit Aaron Callahan hören werdet, dranbleiben lohnt also, wie immer eigentlich, hoffe ich, geht's jetzt zunächst mal um Musik. Genauer gesagt um KI-generierte Musik. Ein kurzer Prompt und schon baut die KI einen Song daraus. Da gibt's inzwischen mehrere Tools, die das ziemlich gut können und die einfach zu bedienen sind. Ich halte mich mit meiner persönlichen Sicht auf dieses Thema an der Stelle mal zurück und verweise dafür auf den Newsletter zum Podcast, den es übrigens ab nächster Woche auf LinkedIn zu finden gibt. Da stay tuned, würde ich sagen, wie man das so schön sagt oder so. Also, da werde ich mich dann eventuell dazu auslassen zu diesem Thema KI in der Musik. Zunächst mal könnte man natürlich sagen, ist doch schön, wenn jeder in der Lage ist, Musik selber zu erschaffen. Aber
Was ist das Grundproblem dabei? Im Prinzip, dass alle generative KI immer davon lebt, dass sie sehr viele Input-Variablen, Input-Daten sich aus dem Internet zusammenkratzt, Scraping, und das alles dann eingefügt wird in ein großes Modell, um das dieses Modell dann entsprechend zu trainieren und aus den Vorhersagen, was wahrscheinlich am besten passt, eben dann den Output zu generieren. Und diese Woche lief das ja gerade durch die Presse, dass OpenAI sogar einen Textinterpreter gebaut hat, um alle YouTube-Kommentare und Diskussionen und Sätze runterzuschreiben, um einfach noch mehr Inhalte hineinzubekommen in das eigene Modell. Und das Grundproblem ist auch natürlich im Musikbereich genauso. Es wurden und werden alle Musikstücke in jeglicher Art gezogen, in eine große Datenbank gepackt. Es gibt keine Vergütung dafür und es gibt vor allen Dingen keine Zustimmung dafür durch die Autoren und Komponisten. Und das ist im Prinzip das Thema Scraping, ist da das große Problem.
Und dieses Problem hat potenziell sehr große Auswirkungen auf die gesamte Musikindustrie. Was die befürchtet, genau das hat Gold Media bei AutorInnen, MusikerInnen und ProduzentInnen in einer Studie in Deutschland und Frankreich abgefragt. Die Ergebnisse geben Anlass zur Sorge.
Wenn keinerlei andere Regulierung stattfindet, wenn keinerlei Änderungen in der Vergütungssystematik stattfinden, dann liegt das Risiko für die Einnahmen von Autoren und Komponisten in Deutschland und Frankreich bei rund 27% ihrer Gesamterlöse. Das ist nicht wenig. Und gleichzeitig kann man ja ganz gut sehen, dass die KI-Branche selber ein massives Einnahmenthema hat. Und wir haben ja gerade gesehen, 3,1 Milliarden allein im Audiobereich. Da muss man sich natürlich Gedanken machen. Und das ist Lustige ist ja, dass auch selbst der CEO von OpenAI mittlerweile davon spricht, dass er es vernünftig hält, wenn man als Künstler eben vergütet wird mit einem fairen Vergütungsmodell, dass das eigentlich die Thematik ist, aber die man jetzt sich Gedanken machen muss. Wie kommen die Komponisten und Autoren an ihre Vergütung? Denn 71% der Autoren und Komponisten in Frankreich und Deutschland sind besorgt, dass sie ihren Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten können durch KI. Und wir haben ja gesehen, wenn ein Viertel der Umsätze wegfällt, kann man sagen, dass auch ein Viertel der Autoren und Komponisten keine Lebensgrundlage mehr hat.
Ja, klingt eher nach düsteren Aussichten, die Klaus Goldhammer da bei einem Media Insights übrigens des Mediennetzwerk Bayern präsentiert hat. Aber was kann man denn jetzt da tun? Was muss getan werden? Wie könnte man dafür sorgen, dass KünstlerInnen und ProduzentInnen angemessen vergütet werden, wenn zum Beispiel Werke und Daten von ihnen genutzt werden, um KI-Modelle zu trainieren, die dann daraus ja wiederum neue Songs zusammenbauen? In Deutschland beschäftigt das Thema natürlich vor allem die GEMA. Und für die arbeitet Michael Duderstedt als Direktor für politische Kommunikation.
Rechtlich läuft das unter Text- und Data Mining, also ist erlaubt, man darf es machen nach aktuell geltendem Recht. Da gibt's auch Ansichten, dass das eigentlich nicht darunter fällt, aber momentan ist es so, eben bevor es den bevor es die Urheberrechtsrichtlinie gab 2019, konnte man sowieso machen. Da fand das sicherlich auch so noch gar nicht statt oder die wenigsten wussten davon. Dann gab es das Text- und Data-Mining, wo man gesagt hat, ihr könnt das machen. Und im AI wurde das bestätigt. Das Einzige, was wir jetzt noch bekommen haben, ist den Opt-out auch, dass wir sagen können, wir möchten nicht, dass unsere Daten genutzt werden zum Trainieren. Frage ist, wie muss der wirklich formuliert werden und wie greift er? Und was bringt es jetzt noch, wenn das meiste schon zu Trainingszwecken genutzt wurde? Also ist dann natürlich dann die Frage, wie gehen wir um, wenn wir auch dieses lizenzieren wollen oder partizipieren wollen an dieser Wertschöpfung. Das andere ist der Output. Also was ist, wenn KI-Modelle Inhalte ausspucken? Ist auch das lizenzpflichtig? Kann man dafür Lizenzen anbieten, entwickeln? Frage auch, was passiert mit der Masse an Inhalten? Entstehen auf einmal ganz neue Märkte und Teilmärkte und eine Flut an Inhalten, wo es noch schwieriger wird, für etablierte Medien durchzukommen? Da fällt einem dann wieder Gerhard Zeiler ein, fragmentiere dich selbst, bevor es andere machen. Also da kommt es auch noch zu einem sicherlich Umdenken in der Medienszene und zu ganz neuen Geschäftsmodellen und Möglichkeiten. Und immer die Frage, wie können wir kreative Inhalte, urheberrechtlich geschützte Inhalte auch schützen und für eine Vergütung sorgen.
Aber bei all dem, es gibt nicht nur den negativen Blick.
Eigentlich gibt es da eine positive Haltung dazu. 43% der GEMA-Mitglieder sind eigentlich der Meinung, dass KI auch neue Formen von Kreativität ermöglichen und eröffnen kann. Und das ist also nicht nur eine grundlegende Ablehnung, sondern im Prinzip genauso ein bisschen wie gerade in der eigenen Befragung hier. Und 63% glauben auch, dass KI eben eingesetzt wird und für Komposition, für Texterstellung im Kreativprozess und dass also auch eine positive Grundhaltung dazu besteht. Aber fast genauso viele glauben eben, dass die bislang die jeweiligen Risiken und die vorhandenen Nachteile die Potenziale überstrapazieren. Das bedeutet, zwei Drittel aller Komponisten und Autoren in Deutschland und Frankreich machen sich erhebliche Sorgen um die Zukunft.
Ja, und nicht nur die. Es gibt noch andere Berufszweige im kreativen Bereich, die diese Sorgen auch haben. Davon hat beim Media Insights Katharina Uppenbrink berichtet, Geschäftsführerin der Initiative Urheberrecht.
Und da ist es zum Beispiel so, dass im Übersetzungsbereich, im Non-Fiktionalen, man uns zuruft, dass die Auftragslage sich schon um 50% verringert hat. Im Buchmarkt sieht man, es gibt Einschränkungen, dass nur noch 3 E-Books am Tag hochgeladen werden müssen. Das kann man mal hochrechnen, was das pro Autor, pro Woche oder Monat bedeutet. Im Synchronbereich sind alle Rechte mittlerweile übertragen. Sehr, sehr viel Synchronstimmen werden schon ersetzt oder werden in den nächsten Wochen und Monaten ersetzt werden. Im Schauspielbereich tut sich viel. Es wird keine Komparsen mehr geben. Ich habe Beispiele zur Berlinale gesehen. Die braucht man nicht mehr. Die sind über AI hergestellt. Und im Journalismus, es gibt viele nützliche Tools, aber auch da, man liest es ja, werden die Journalisten, eben aber auch vor allem die Fotografen, Fotografinnen ersetzt.
Ja, werden die Menschen ersetzt oder werden Tätigkeitsfelder ersetzt und Aufgaben für die Menschen ändern sich? Das wird wohl eine der großen Fragen bleiben, wenn KI weiter Einzug hält in Musik und Medien und weitere Berufsfelder und dass sie Einzug hält, davon können wir ganz sicher ausgehen. Ein Gespräch mit einer KI-Enthusiastin aus den USA, die natürlich schon aus Berufsgründen und aus Postengründen sozusagen einen positiven Blick hat auf KI in den Medien. Das Gespräch gibt es jetzt zu hören bei This is Media Now, nämlich, wie am Anfang angekündigt, mit Aaron Callahan von Futuri. Geführt habe ich es im Rahmen der Radio Days Europe in München Mitte März. Viel Spaß dabei! Okay, just a quick introduction. Why are you here?
Well, I'm here to share with everybody the beauty of AI and how it can help humans be better.
So you know why you're here.
Yes.
That's good. Aaron Callahan is president of for enterprise partnerships at Futuri. And Futuri is the company which impressed everyone last year at Radio Days Europe. Your colleague, CEO Daniel Anstenig, was in Prague and presented Radio GPT to the European radio industry. And I was there too. I was in this session. And yeah, you had this feeling that there are the ones who was very excited and, oh, wow, that's great. And the other ones was, oh, wow, what is that? They were kind of feared, in my point of view. So now we are a year later and we will talk about, what happened in this last year and what happened with AI in audio. Hi, Aaron. Nice to have you here.
Thank you so much for having me. I love being here.
Yeah, great. So I said you are the president for enterprise partnerships at Futuri. What is it? What are you doing there? That's the first easy question.
It is an easy question. So I work with partners internationally and stateside as well at all levels of a company to try and figure out what is their strategy and how can our resources help support that strategy. And in almost every case right now, the strategy is how can we be efficient so that we can continue running our business.
The second easy question, why are you like to do that? What's your passion in that?
So my degree is in broadcasting and theater because I evidently thought that I would be independently wealthy somehow and wouldn't have to earn a living. But I'm passionate about this business from the very early days of my career. I also feel that our business has really been backed into a corner. And when I joined Futuri 8 years ago now, I felt that at that time, the industry was at a crossroads, and that it needed help to choose the right path to remain relevant and viable. When I saw everything that Futuri brought to the table to help broadcasters, it suddenly became a mission for me to work for a company that's here to support and I think save in many ways the industry.
So keep that in mind, what you said right now. What is your most important project so far? Can you mention one project, or is it a constant journey you did over the last years? What would you say about that?
It's a constant journey, and in many cases where we've seen our best results are when a client uses our portfolio really as a tech ecosystem, because we have so many different products that support so many different facets of a radio station, and they all integrate. So some of our most successful and fun projects have been when a station says, I need solutions for automated podcasting. I need a really vibrant mobile app. I need sales support. I need the ability for my on-air talent to be relevant every time they open the mic. Now I need AI for those day parts that aren't live and local. And when we can really get in with a group or a station and fully understand what they're trying to accomplish and be their partners in that, that's when the magic really happens.
Yeah, can you imagine that? One of the big questions to me when it comes to AI and audio is, how do the listeners look at this topic? Do they like to hear a fully automated radio station? Do they like to hear a AI-generated voice? Can you give us insights about that? What is your experience when it comes to the listeners in the field of AI and audio?
Sure. So we are going to be releasing a full study next month that covers that very topic. But even just looking at a small station with a group called Lakes Media in the United States, they're in a small market. They didn't have access to talent for a morning show, but they felt that it was important to have something accompanying the listener on their way to work. They're using the AI for mornings, and it's been very well received. What I can share just as a little headline from our research is that audiences do understand that AI is here. They're not afraid of it. If you are not using the AI to editorialize, they don't want the AI to make things up. But if the AI is simply delivering information that is verified, the audience is very open to it and believes that it's already happening on most radio stations.
Interesting insight, I would say. So there is this constant fear that you had last year. So you see this year, it is a bit more, there's more views on that and more goes more into detail, I would say, because the people dealt with it over the last year. But how can AI help radio makers? So what would you say? Not replace them? How can it help them? I guess that's the most important question. And what would you say about that?
Absolutely. So the first thing that I love noting is that with all of our partners that are using our AI solution, nobody has fired a single person as a result of bringing in AI.
Oh, that's good to know.
It's great to know. Now, in some cases, it has changed some of the job duties at a radio station. In a couple of cases, they have added people to the staff because they want folks that are completely devoted to AI and what it can do. But if you think about some of the menial things that happen at a radio station, or if you think about voice tracking, I was talking with the general manager of a station a couple of weeks ago. She said that her afternoon drive host is also voice tracking 10 other shows. So what she knows is that she's not getting the best of this person in the afternoon drive show, but that person is also distracted and probably not giving her best on the 10 shows that she's voice tracking. If you took the voice tracking off of the plate of the live person, continued to pay them the same amount of money, mm-hmm. but then freed up their time to do things that only humans can do. Endorsements, going out and seeing clients in the community, seeing your listeners in the community. That's a valuable way to free up time and let people do what people do best.
Mm-hmm. Do you think this development, you said no one was fired when it comes to your partners you work with, Is it a model for the future too? So can you, the fear many people have, can you say, no, don't be afraid of the development with AI and audio?
Yeah, so I don't control what other companies do.
That's
however, true. However, in speaking with most companies, mm-hmm. what I hear routinely is that they don't look at AI as a way to reduce headcount either. They look at AI as the opportunity to make their stations more vibrant and connected. Our feeling at Futuri is you literally cannot afford in this day and age to have a single hour that is thrown away where you're not giving the audience a local connection. And that's what we're hearing from our partners is, I don't have anybody in my marketplace that can do an overnight radio show for me, but now the AI can do it. And there are people in overnight work shifts that have probably never heard a live voice on the radio station. Imagine what it would be to be a third shift worker at a restaurant or a hotel or emergency services, and suddenly AI is talking about real things in real time instead of just music. It would be such a different experience, and that's how our partners are looking at it.
Mm-hmm. One of these partners you mentioned is Audiotainment Südwest here in Germany. So for our German listeners, that's very near to you. You know, you're familiar with that. Can you take us on this journey with Audiotainment Südwest a little bit? What were your learnings while working with them about audio and AI? What are the challenges to implement those things in a foreign language for you? In a foreign language, you started with English, of course, and have to do it then in German. So what are the challenges about that?
Oh, we learned and were challenged with so much. The first was getting the language right was honestly harder than we expected. And it's not just because of the language itself, the cloning of a voice for the language, but about getting certain phrases and words correct in the language. Because unfortunately, we don't live in Germany, which is a sad statement because it's a beautiful place to be.
Especially in Munich, of course.
I know, it's wonderful. I love Munich. But because we don't live here, we don't know the language. And there are different phrases that one will say in German that one would not say in English. So not only did we have to be able to clone the voice so that the language sounded right, but we had to clone the phrasing, or I shouldn't say clone, but teach the mm-hmm. phrasing, because this is genuinely machine learning. Yeah. And so the system learned. But what we also learned in the process is that choosing the right partners is so important. And the folks at Audiotainment, Valerie Weber and Andy Abel and the whole team have been so collaborative with us that that made a world of difference in understanding what their vision was, understanding what their expectations were, and then also agreeing it's not perfect right out of the chutes, but it's getting better every day.
Mm-hmm. You said before in the session, just a few minutes ago, that transparency is key when it comes to AI and audio. How can we, as a radio industry, when we use AI, when we have AI-generated voices, how can we be transparent to the users? What are your experience with that?
So I find that there are two key ways to do it. One would be the way AI Ashley at our partner station at KBFF in Portland does it, where some of the breaks and some of the days are live Ashley, and some of the breaks or days are AI Ashley. And so simply differentiating it by putting the AI right in the name is one way to do it. But other partners don't feel the need to essentially beat the audience over the head with it, with having that in the name every time. In that scenario, it can just be a disclaimer, like you might do with prizing or contesting, where perhaps once a day part, or even just once a day, you have a note that runs that portions of this program are produced using AI. So it really is up to the personal choice of the operator, just as long as there is transparency. Mm-hmm.
So transparency, one of the most important things when it comes to AI in the audio world, you can say. So when you look at where we right now with AI and audio, what it's possible right now, let's look a little bit further. So maybe you have plans at Futurist 2 for the future. What are the next steps in AI and audio? What would you say? What is coming out of your point of view?
So I think what we're going to be talking a lot about in the next year is the AI's ability to interact with listeners. So the ability to take a phone call from a listener, to greet a listener, perhaps to host quizzes and game shows with listeners. So I know that there are some stations already and partners that we work with that will have interactive voices, but that's AI to AI or show host to AI, where that's all scripted. We see the opportunity to actually interact with the listeners in a non-scripted way.
Okay, that sounds amazing and a little bit scary too, again, like last year,
so yes,
where the first big appearance of Radio GPT in Europe was. So I have to ask this last question. What will be the human thing about radio in the future and always be there? Is there always be a human thing, or would you say... Sometime, maybe not. What is your opinion about
humans
that?
Humans are vital. We love people at Futuri. We did not develop this to get rid of people. We developed this to recognize that we are asking people to wear so many hats right now. And it can be sometimes demoralizing when we're asking a single person to maybe take on 3 or 4 jobs. We really feel that the more that we can use technology and AI to support people, the greater the opportunity for people to do their very best work. We see an opportunity for bringing more influencers into the radio business and finding the next talent there, but we firmly believe that there must continue to be live people. At the end of the day, AI cannot go visit a children's hospital. It can't go to a coat drive. It can't take a listener from the back of an audience or of a venue and bring them to the front row of a concert. We need our people there for all of that.
That's true. And as Martin Liss, the host of your session before, put it, yeah, you will not be replaced by AI. but you will replace by people who use AI. And I guess that's one of the core statements about all radio days, about the free days. We have to work with it. We have to see the possibilities, also the risks, of course, which is very important, I guess. And then, find our way. But the core, human core, will stay in the radio, because radio is a human medium. I would agree.
Absolutely.
On that. Yeah. So thank you, Aaron. We will see what comes next with AI and audio. Futuri will play an important role in that again. And yeah, thank you for being here, and we'll see maybe next year at Euro Radio Days Europe, wherever they may be. We don't know.
We'll know this afternoon.
So when you hear it, dear listeners, then you already know. But so
right.
That's right. Thank you, Aaron, for being here. Thank you.
Thank you.
Ja, übrigens die Studie, über die Aaron in dieser Folge gesprochen hat, darüber, wie eigentlich die User auf KI-generierten Content blicken, die ist mittlerweile veröffentlicht und ich verlinke sie natürlich in den Shownotes. Und außerdem nicht vergessen, Newsletter bei LinkedIn abonnieren. An dieser Stelle war's das von mir. Macht's gut, bleibt stabil und bis zum nächsten Mal.
This is Media Now, der Podcast der Medientage München.